town itself is dreary. Not much is there, except the cotton mill, the two-room houses where the workers live, a few peach trees, a church with two colored windows, and a miserable main street, only 100 yards long. On Saturdays, the tenants from the nearby farms come in for a day for a talk and trade. And otherwise, the town is lonesome, sad, and like a place that is far off and estranged from all other places in the world. Nearest train stop is Society City. The Greyhound and White Bus lines use the Forks Falls Road, which is 3 miles away. The winters here are short and raw, the summer's white with glare and fiery hot.
Carson McCullers, Die Ballade vom traurigen Café. Hörspiel von Simona Rieser. Aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schnack.
Die Stadt selbst ist trostlos. Da ist nicht viel außer der Baumwollspinnerei, den zweiräumigen Hütten für die Arbeiter, ein paar Pfirsichbäumen, einer Kirche mit zwei bunten Glasfenstern und einer schäbigen Hauptstraße von knapp 100 Metern Länge. Samstag stellen sich die Pächter der umliegenden Fabriken ein, um Neuigkeiten auszutauschen und Geschäfte zu machen. Sonst aber liegt die Stadt verlassen da, traurig und abseits und abgewandt von allen anderen Ortschaften der Welt. Wenn man an einem Augustnachmittag die Hauptstraße entlang spaziert, kann man wirklich rein gar nichts unternehmen. Das größte Haus genau in der Mitte der Stadt ist ringsum mit Brettern vernagelt und neigt sich so weit nach rechts, dass es jede Minute einzustürzen droht. Es ist ein sehr altes Haus und irgendwie sieht es seltsam und wunderlich aus und berührt einen ganz eigenartig, bis man plötzlich bemerkt, dass früher einmal vor sehr langer Zeit die rechte Seite der Vorderveranda und ein Teil der Wände einen Anstrich erhalten haben. Doch war die Arbeit nicht beendet worden, sodass die eine Hälfte des Hauses dunkler und schmutziger aussieht als die andere.
Im ersten Stock ist jedoch ein Fenster nicht mit Brettern vernagelt. Und manchmal, in den späten Nachmittagsstunden, wenn die Hitze am schlimmsten ist, kommt es vor, dass eine Hand langsam die Läden öffnet und ein Gesicht auf die Stadt niederblickt. Es ist ein Gesicht, wie es einem in Träumen begegnet, von schrecklicher Unbestimmtheit, bleich und geschlechtslos, mit grauen, schielenden Augen, die beide so stechend einwärts gerichtet sind, als tauschten sie untereinander einen langen Blick verschwiegenen Grams aus. Das Gesicht bleibt etwa eine Stunde am Fenster, dann werden die Läden wieder geschlossen und eine andere Menschenseele wird man höchstwahrscheinlich in der Hauptstraße nicht mehr zu sehen bekommen.
Diese Augustnachmittage. Wenn man seine Schicht hinter sich hat, kann man rein gar nichts mehr anfangen. Außer vielleicht zur Forks Falls Road hinauszuwandern und den Kettensträflingen zuzuhören.
Und doch befand sich früher in eben dieser Stadt ein Café. Und das alte, mit Brettern vernagelte Haus hatte auf Meilen im Umkreis nicht seinesgleichen.
Da standen Tische mit Tischdecken und Papierservietten. Und von den Deckenventilatoren flatterten bunte Papierschlangen nieder. Und samstagabends war es gestopft voll.
Die Besitzerin des Cafés war Miss Emilia Evans.
If you walk along the main street in August afternoon. There's nothing whatsoever to do. The largest building in the very center of town is boarded up completely and leans so far to the right. It seems bound to collapse at any minute. The house is very old. These August afternoons, these August afternoons, when the shift is finished, there's absolutely nothing to do. These August afternoons, when there is nothing to do. However, here in this very town was once a cafe, and this old boarded up house was unlike any other place for many miles around. The cafe has long since been closed, but it is still remembered.
Es war nicht immer ein Café gewesen. Miss Emilia hatte das Haus von ihrem Vater geerbt und damals war es ein Kaufladen, der vor allem Futtermittel, Guano und Landesprodukte wie Maismehl und Schnupftabak führte.
Miss Emilia war reich.
Außer dem Laden betrieb sie, noch hinten im Sumpf, 3 Meilen weit weg, eine illegale Brennerei, wo sie den besten Branntwein des ganzen Bezirks brannte.
Sie war eine dunkle, hochgewachsene Frau und hatte Muskeln und Knochen wie ein Mann.
Das Haar trug sie kurz geschnitten und aus der Stirn gekämmt.
Ihr sonnenverbranntes Gesicht zeigte einen wilden, verkrampften Ausdruck.
Sie hätte hübsch sein können, wenn sie nicht damals schon leicht geschielt hätte.
Es hätte ihr wohl manch einer den Hof gemacht. Aber Miss Emilia machte sich nichts aus Männern und blieb eine Einzelgängerin. Abgesehen von einer wunderlichen kurzen Ehe.
Alles, was mit der Hand angefertigt werden musste, gelang ihr.
An schönen Herbsttagen malte sie Zuckerrohr und der Sirup aus ihren Fässern war dunkelgolden und von feinem Aroma.
In nur 2 Wochen hatte sie sich hinter dem Kaufladen einen Abtritt aus Ziegelsteinen gebaut und auch in Schreinerarbeiten war sie geschickt.
Nur im Umgang mit anderen Leuten war ihr nicht wohl.
Miss Emilia konnte mit anderen Leuten nichts anfangen, als ihnen Geld abzuknöpfen. Hypotheken auf Felder und Grundbesitz, eine Sägemühle, Geld auf der Bank, das machte sie zur reichsten Frau weit und breit.
Sie hätte leicht so reich wie ein Kongressmitglied sein können, wenn sie nicht eine einzige große Schwäche gehabt hätte. Und das war ihre Leidenschaft für Prozesse und Gerichtsverhandlungen. Wegen einer Kleinigkeit konnte sie lange und erbitterte Rechtshändel anzetteln. Wenn Miss Emilia, so sagte man, auch nur über einen Stein auf der Straße stolperte, hielt sie unwillkürlich danach Ausschau, wen sie gerichtlich dafür belangen könnte.
Abgesehen von ihren Prozessen führte sie doch ein sehr geregeltes Leben. Und ein Tag verlief wie der andere.
Mit Ausnahme ihrer 10-Tage-Ehe war nichts vorgefallen, was diesen Zustand hätte ändern können.
Bis zum Frühling des Jahres, in dem Miss Emilia 30 wurde.
Es war gegen Mitternacht, an einem milden, ruhigen Aprilabend. Der Himmel hatte Farben wie die blauen Sumpfschwertlilien und der Mond schien klar und hell. Der viereckige Backsteinbau unten am Creek strahlte in gelbem Licht. Es war so ein Abend, an dem man gern einfach so da sitzt und auf der Gitarre zupft oder einfach allein bleibt und an nichts denkt. Die Straße lag verlassen da, aber Miss Emilias Laden war hell erleuchtet und auf der Vorderveranda waren 5 Menschen. Einer von ihnen war Stumpy MacPhail, ein Vorarbeiter mit rotem Gesicht und schmalen, rötlichen Händen. Auf der obersten Stufe saßen 2 Burschen in Overalls, die Rainey-Zwillinge, mit schlaksigen, trägen Gliedern, weißem Haar und schläfrigen grünen Augen. Der 4. Mann war Henry Macy, ein scheuer, schüchterner Mensch mit sanften Umgangsformen und nervösen Bewegungen. Er hockte auf der Kante der untersten Stufe. Miss Emilia stand mit übereinandergeschlagenen Beinen an den Türpfosten gelehnt in der offenen Tür, die Füße in hohen Schaftstiefeln. Sie entknotete geduldig einen Strick, der ihr in die Hände geraten war. Geraume Zeit hatte keiner etwas gesagt. Der erste, der zu sprechen begann, war einer von den Zwillingen. Er hatte die leere Straße hinuntergeschaut.
Da kommt was. Wird ein Kalb sein, das sich losgerissen hat.
Die sich nähernde Gestalt war noch immer zu weit weg, als dass man sie genau hätte erkennen können.
Nein, es ist eins von den Kindern.
Erst als die Gestalt ganz nahe war und in den gelben Lichtkreis der Veranda trat, erkannten sie deutlich, was da gekommen war. Der Mann war ein Fremder, und es geschieht selten, dass ein Fremder zu dieser Stunde noch zu Fuß in die Stadt kommt. Überdies war es ein Buckliger. Er maß kaum mehr als 1,20 Meter und trug eine zerlumpte, staubige Joppe, die ihm bis zu den Knien reichte. Seine krummen Beinchen schienen zu dünn, um die Last des breiten, verwachsenen Brustkorbs und des Buckels zu tragen, der ihm hinter den Schultern aufsaß. Er hatte einen sehr großen Kopf mit tiefliegenden blauen Augen und einem schmallippigen kleinen Mund. Die bleiche Haut war gelb vor Staub und unter den Augen lagen blassblaue Schatten.
Abend. Ich bin auf der Suche nach Miss Amelia Evans.
Miss Amelia reckte ihr Kinn in die Luft.
Weshalb?
Ja, weil ich verwandt bin mit ihr.
Die bin ich. Aber wieso verwandt?
Weil meine Mutter war Fanny Jessup und sie stammte aus Cheehaw. Vor 30 Jahren, als sie zum ersten Mal geheiratet hat, ist sie aus Cheehaw weggezogen. Ich kann mich noch erinnern, wie sie oft erzählt hat, sie hätte eine Stiefschwester namens Martha. Und in Cheehaw ist mir heute gesagt worden, die Martha wäre ihre Mutter gewesen.
Miss Amelia hörte sich die Sache mit leicht abgewandtem Kopf an. Sie nahm ihr Sonntagsessen stets allein ein. Nie war ihr Haus von einer verwandten Schar überfüllt und sie wollte auch mit niemandem verwandt sein.
Fanny und Martha Jessup waren also Stiefschwestern. Und ich bin der Sohn von Fannys drittem Mann. Und sie und ich, wir wären also... Da! Das ist ein Bild von meiner Mutter und ihrer Stiefschwester.
Stumpy MacPhail nahm die Fotografie und hielt sie ans Licht. Es war ein Bild von zwei blassen, ausgemergelten kleinen Kindern, die etwa 2 und 3 Jahre alt sein mochten. Die Gesichter waren nichts weiter als kleine weiße Kleckse. Stumpy MacPhail gab das Bild ohne eine Bemerkung zurück. Dann fragte er:
Wo kommen Sie her? Ich war auf Reisen.
Der Bucklige stand neben seinem offenen Koffer auf der untersten Stufe. Er zog seine Nase hoch und sein Mund zuckte. Er mochte wohl ahnen, wie schlimm man dran war, wenn man in dieser Stadt als Fremder mit einem Koffer voll Plunder erschien und behauptete, mit Miss Amelia verwandt zu sein. Jedenfalls sank er auf die Treppe und begann plötzlich zu weinen.
Miss Amelia ging die Treppe hinunter, blieb stehen und betrachtete den Fremden nachdenklich. Behutsam tippte sie ihm mit ihren langen, braunen Zeigefinger auf den Buckel. Dann tat Miss Amelia etwas ganz Ungewöhnliches. Sie zog eine Flasche aus ihrer Hosentasche, wischte mit der Hand über die Öffnung und reichte sie dem Buckligen zum Trinken.
For the liquor of Miss Amelia has a special quality of its own. It is clean and sharp on the tongue, but once down a man, he glows inside him for a long time afterward. And that is not all. It is known that if a message is written with lemon juice on a clean sheet of paper, there will be no sign of it. But if the paper is held for a moment to the fire, then the letters turn brown and the meaning becomes clear. Imagine that the whiskey is the fire and that the message is that which is known only in the soul of a man. Then the worth of Miss Amelia's liquor can be understood.
Sie tranken, bis es nach Mitternacht war und der Mond sich umwölkte, sodass die Nacht kalt und düster wurde.
Miss Amelia hatte den einen Fuß auf die zweitunterste Treppenstufe gestellt und stand so, die Hände in den Taschen. Sie hatte sehr lange geschwiegen. Endlich sagte sie:
Ich weiß nicht mal, wie du heißt.
Ich bin Lyman Willis.
Also gut, komm rein. Es steht noch ein Rest vom Abendbrot in der Röhre. Den kannst du essen.
Es gab Brathuhn, Rübenbrei, Kohlsalat und heiße, blassgoldene Süßkartoffeln. Über dem Laden waren die drei Zimmer, in denen Miss Amelia ihr Leben lang gewohnt hatte. Zwei Schlafzimmer und dazwischen ein großes Wohnzimmer. Nur wenige Menschen hatten die Zimmer je gesehen. Doch war es allgemein bekannt, dass sie gut möbliert und äußerst sauber waren. Und nun nahm Miss Amelia einen schmutzigen, buckligen, kleinen Fremden mit nach oben, der von Gott weiß, woher gekommen war. Am nächsten Tag kam Miss Amelia wie üblich im Morgengrauen nach unten. Sie wusch sich unter der Pumpe das Gesicht und machte sich bald danach an die Arbeit. Im Laufe des Vormittags sattelte sie das Maultier und besichtigte ihre Baumwollfelder an der Fox Falls Road.
Bis zur Mittagsstunde hatten natürlich alle Leute von dem Buckligen gehört, der mitten in der Nacht vor dem Laden erschienen war.
Ein paar Leute erinnerten sich, dass Miss Amelias Mutter eine Stiefschwester gehabt hatte. Doch waren die Meinungen geteilt, ob sie gestorben oder mit einem Plantagenarbeiter davongelaufen sei.
Was die Ansprüche des Buckligen betraf, so hielt jedermann sie für einen gut erfundenen Schwindel.
Und weil die Stadt Miss Amelia kannte, war sie überzeugt, dass sie dem Fremden zu essen gegeben und ihn dann fortgeschickt hatte.
Doch gegen Abend, als der Himmel sich weißlich färbte und die Tagschicht beendet war, behauptete eine Frau am Fenster eines Zimmers über dem Laden, ein schiefes Gesicht gesehen zu haben.
Miss Amelia sagte nichts darüber. Sie arbeitete ein Weilchen im Laden, stritt sich mit einem Farmer eine Stunde lang wegen eines Pflugbaums, flickte den Drahtzaun auf dem Hühnerhof, schloss gegen Sonnenuntergang alles ab und ging in ihre Wohnung hinauf.
Am nächsten Tag wurde der Laden überhaupt nicht geöffnet. Miss Amelia blieb im Haus und war nicht zu sprechen.
An jenem Tag nun kam das Gerücht auf. Ein so schreckliches Gerücht, dass Stadt und Land entsetzt waren. Ein Weber namens Smurly Ryan hatte es in Umlauf gesetzt. Er leidet an der Drei-Tage-Malaria, das heißt, jeden dritten Tag bekommt er Fieber. Zwei Tage lang ist er matt und mürrisch, aber am dritten Tag lebt er auf und hat manchmal ein oder zwei Einfälle, von denen die meisten dumm sind. Und während Smurly Ryan seinen Fieberanfall hatte, fuhr er plötzlich auf und sagte:
»Ich weiß, was Miss Amelia getan hat. Sie hat den Fremden umgebracht, weil er etwas in seinem Koffer hatte.«
Innerhalb einer Stunde war die Sache stadtbekannt.
It was a fierce and sickly tale the town built up that day. In it were all the things which caused the heart to shiver. A hunchback, a midnight burial in the swamp. The dragging of Miss Amelia through the streets of town. On the way to prison, the squabbles over what would happen to her property. It rained and women forgot to bring the washing from the lines. One or two mortals who were in debt to Miss Amelia even put on Sunday clothes as though it were a holiday. People clustered together on the main street, talking and watching the store. It was a fierce and sickly tale the town built up that day.
Mm-hmm.
Auf der Hauptstraße standen die Leute in Gruppen und behielten den Laden im Auge. Etwa 8 bis 10 Männer hatten sich auf Miss Emilias Veranda eingefunden.
Sie taten nichts weiter als warten. Sie wussten nicht, worauf sie warteten, aber es ist nun einmal so, in Zeiten allgemeiner Spannung, wenn ein großes Ereignis bevorsteht, versammeln sich die Leute so und warten. Und nach einiger Zeit kommt ein Augenblick, wo alle gemeinsam zur Tat schreiten. Nicht aus Überlegung oder weil ein Einzelner es so will, sondern als wären all die verschiedenen Impulse zusammengeflossen. Denn dann geht die Entscheidung nicht vom Einzelnen aus, sondern von der Gruppe als einem Ganzen. In einem solchen Moment kennt auch der Einzelne kein Zaudern mehr. Und ob die Sache friedlich beigelegt wird oder ob das gemeinsame Vorgehen sich zur Plünderung, Gewalttat und Verbrechen steigert, hängt nur von den Umständen ab. Die Männer warteten also ruhig auf der Veranda von Miss Emilias Laden und nicht einer war sich im Klaren, was sie tun würden. Doch innerlich spürten sie, dass sie warten mussten und dass die Zeit schon beinahe reif war.
Die Ladentür stand jetzt offen. Innen sah es hell und ganz wie immer aus. Linker Hand war der Ladentisch, auf dem Schweinefleisch, Kandiszucker und Tabak ausgestellt waren. Dahinter befanden sich die Regale mit Pökelfleisch und Maismehl. Die rechte Seite des Ladens nahmen zum größten Teil landwirtschaftliche Geräte und dergleichen ein. Die Tür, die zu Miss Emilias Büro führte, stand offen. Man konnte Miss Emilia vor ihrem Rollschreibtisch sitzen sehen, wie sie mit Füllfederhalter und Papier allerlei berechnete.
Das Büro war freundlich erhellt und Miss Emilia schien die Delegation auf der Veranda nicht zu sehen.
An jenem Abend hatte Miss Emilia sehr viel mit ihrem Füller zu erledigen. Trotz allem konnte sie die Männer, die draußen auf der dunklen Veranda warteten und sie beobachteten, nicht ewig übersehen. Von Zeit zu Zeit blickte sie auf und sah sie fest an. Ihr Gesicht war stolz und streng, wie immer, wenn sie im Büro am Schreibtisch saß. Nach einer Weile wischte sie sich mit einem roten Taschentuch über die Wange, erhob sich und schloss die Bürotür.
Auf die Gruppe vor der Tür wirkte dies wie ein Signal.
Der Augenblick war da. Wie von einem einzigen Willen getrieben, betraten sie den Laden. Die 8 Männer sahen einander in jenem Augenblick sehr ähnlich. Alle trugen blaue Overalls, die meisten hatten weißliches Haar, alle waren blass und alle hatten einen verträumt entschlossenen Ausdruck im Auge. Was sie als nächstes getan hätten, vermag keiner zu sagen.
Doch da drang von oben, von der Treppe her, ein Geräusch an ihr Ohr. Die Männer blickten auf und erstarrten vor Schreck.
Es war der Bucklige, den sie in Gedanken schon ermordet hatten.
Der Bucklige kam langsam und mit dem Stolz eines Menschen, dem jede Diele unter seinem Fuß gehört, die Treppe herunter. In den letzten 2 Tagen hat er sich sehr verändert. Vor allem war er makellos sauber. Er stelzte mit steifen Schrittchen hinunter in den Laden und pflanzte sich dann mitten in der Gruppe auf, die zur Tür hereingekommen war. Die Männer rückten etwas von ihm ab, standen mit lose herabhängenden Händen da und betrachteten ihn mit aufgerissenen Augen. Selbstsicher legte der Bucklige den Kopf in den Nacken und ließ seine Augen mit einem einzigen Rundblick über den hellen Gesichterkranz schweifen. Auf der linken Seite des Ladens stand ein halbvoller Sack Guano, und der Bucklige setzte sich darauf, nachdem er von allem Kenntnis genommen hatte. In gemütlicher Stellung, die Beinchen übereinander geschlagen, holte er einen Gegenstand aus seiner Tasche. Nun hatte es aber ein paar Minuten gedauert, bis die Männer im Laden ihr Gleichgewicht wiedergefunden hatten. Merle Ryan ergriff als erster das Wort.
Was haben Sie da?
Oh, das ist eine kleine Falle, mit der man Störenfriede fängt.
Jeder wusste genau, was der Bucklige da in der Hand hielt. Denn es war die Tabakdose, die Miss Amelias Vater gehört hatte. Er fasste mit fahrigen kleinen Fingern in die Dose und steckte sich etwas in den Mund. Doch er bot keinem der Umstehenden etwas an.
Ich habe immer so einen sauren Geschmack von meinen Zähnen. Deshalb muss ich einen süßen Prim nehmen.
Die Männer standen noch immer herum und fühlten sich etwas betreten und verdutzt. Dieses Gefühl wollte durchaus nicht weichen, doch wurde es bald durch ein anderes gemildert, durch eine vertraute, ja eine unbestimmt festliche Stimmung im Raum. Bald mischten sich auch andere Männer aus der Stadt unter die Gruppe und die Frauen kamen, um ihre herumtrödelnden Männer abzuholen. Und sogar ein flachshaariges Kind schlich sich auf 10 Spitzen in den Laden, stibitzte eine Schachtel Tierkekse und verdrückte sich unhörbar. Der Bucklige war noch keine halbe Stunde im Laden und schon hatte er mit jedem einzelnen Anwesenden Kontakt. Es war so, als hätte er bereits seit Jahren in der Stadt gelebt und habe schon unzählige Abende auf dem Guanosack gesessen und geschwatzt. Das und dazu die Tatsache, dass es ein Samstagabend war, erklärte vielleicht die ungezwungene und ungewohnt heitere Stimmung im Laden.
Um 10 Uhr tauchte Miss Emilia auf. Und wer bei ihrem Auftreten eine Art Drama erwartet hatte, sah sich getäuscht.
»Wer möchte denn bedient werden?«,
fragte sie sachlich. Alle wollten sie Whisky haben. Nun hatte Miss Emilia erst vor 3 Tagen hinten bei ihrer Brennerei ein abgelagertes Fass ausgegraben und es in Flaschen abgefüllt. Sonst waren die Käufer stets genötigt, außen ums Haus auf den dunklen Hinterhof zu gehen, und sie reichte ihnen die gekaufte Flasche durch die Küchentür. Jetzt brach sie diese Regel zum ersten Mal.
Sie ging in die Küche, der Bucklige ihr auf den Fersen, und brachte die Flasche in den warmen, hellen Laden. Außerdem holte sie sogar ein paar Gläser und öffnete 2 Schachteln Salzkekse, die nun einladend in einer flachen Schüssel auf dem Ladentisch standen, und jeder, der wollte, durfte sich umsonst einen Keks nehmen.
Miss Emilia beobachtete alles, was vorging. Aber meistens haftete ihr Blick selbstvergessen an dem Buckligen. Er stelzte im Laden umher, nahm eine Brise aus seiner Tabakdose und war gleichzeitig abweisend und liebenswürdig. Aus den Ritzen des Ofens fiel ein rötlicher Schimmer dorthin, wo sie stand, sodass ihr langes, braunes Gesicht etwas aufzuleuchten schien.
Und so kam es zur Gründung des Cafés.
Recall that the night was gloomy, as in winter time. To have sat around the property outside would have made a sorry celebration. But inside, there was company and genial warmth. Someone had rattled up the stove in the rear, and those who bought bottles shared the liquor with friends. Several women were there, and they had twists of licorice Chardonnay. Or even a swallow of the whiskey. For the atmosphere of a proper cafe implies these qualities. Fellowship, the satisfactions of the belly, and a certain gaiety, a grace of behavior. This had never been told to the gathering Miss Amelia's store that night, but they knew it of themselves, but they knew it of themselves. Although never, of course, until that time had there been a cafe in the town. This was the beginning of the cafe.
Das Café vergrößerte sich allmählich. Miss Emilia begann, ihren Whisky glasweise auszuschenken, und im Laden wurden ein paar Tische aufgestellt. Jeden Abend fanden sich Gäste ein, und sonntags war es immer gesteckt voll. Miss Emilia servierte abends Tellergerichte mit gebratenem Katzenbelz, den Teller für 15 Cent.
Der Bucklige roch immer ein wenig nach Rübenblättern, da Miss Emilia ihn abends und morgens mit Kraftbrühe einrieb, um ihn etwas zu stärken.
Sie verwöhnte ihn maßlos.
Von der guten Kost wurden sein Kopf und sein Buckel nur noch größer, während der übrige Körper schwächlich und missgestaltet blieb.
Miss Emilia war in ihrer äußeren Erscheinung stets die gleiche.
Alltags trug sie ihre Schaftstiefel und einen Overall, und sonntags zog sie ein dunkelrotes Kleid an, das merkwürdig komisch an ihr herunterhing.
Weil der Bucklige so vergnügungssüchtig war, ging sie sogar ein wenig mit ihm aus. Zu Erweckungspredigten, zu Begräbnissen und so weiter. Es wird allmählich Zeit, von Liebe zu sprechen.
Miss Emilia liebte den Vetter Lyman.
Davon war jedermann überzeugt.
Sie wohnten im gleichen Haus und nie sah man einen ohne den anderen. Daher lebten die beiden, laut ein paar alten Klatschbasen, in Sünde.
Die wenigen redlichen Leute in der Stadt fanden, wenn die beiden ein fleischliches Vergnügen aneinander hätten, dann sei das eine Angelegenheit, die nur sie und Gott etwas anging. Doch alle vernünftigen Leute waren wegen einer solchen Vermutung der gleichen Ansicht und hielten den Klatschbasen ein schlichtes, entschiedenes Nein entgegen.
Doch um was für eine Liebe handelte es sich dann aber?
Die Liebe ist erst einmal ein gemeinsames Erlebnis zweier Menschen. Die Tatsache jedoch, dass es ein gemeinsames Erlebnis ist, bedeutet noch nicht, dass es für die beiden Beteiligten ein ähnliches Erlebnis ist.
There are the lover and the beloved, but these two come from different countries. Often the beloved is only a stimulus for all the stored up love, which is laying quiet within the lover for a long time hitherto. And somehow every lover knows this, he feels in his soul that his love is a solitary thing. So there is only one thing for the lover to do, he must house his love within himself as best he can. He must create for himself a whole new inward world. He feels in his soul that his love is a solitary thing. A solitary thing.
Oftmals löst der Geliebte nur all die aufgespeicherte Liebe aus, die bis dahin so lange im Liebenden geschlummert hat. Der Liebende fühlt in seinem Herzen, dass seine Liebe ihn vereinsamt. Er erlebt eine neue, seltsame Einsamkeit. Und dieser Liebende braucht nicht unbedingt ein junger Mann zu sein, der für einen Trauring spart. Auch der Geliebte kann sehr verschieden beschaffen sein. Die merkwürdigsten Leute können Liebe auslösen. Der Geliebte kann treulos sein, kann fettiges Haar haben oder schlechte Angewohnheiten. Ja, und der Liebende mag das alles so deutlich wie alle anderen Menschen erkennen, doch das berührt das Wachstum seiner Liebe nicht im geringsten. Deshalb gelten Wert und Eigenart einer Liebe einzig vom Liebenden her. Und das ist auch der Grund, weshalb die meisten unter uns eher Liebende als Geliebte sein wollen. Und die ungeschminkte Wahrheit lautet, dass viele es im tiefsten, verborgensten Grunde gar nicht ertragen können, geliebt zu werden. Der Geliebte fürchtet und hasst den Liebenden, und nicht ohne Grund. Denn der Liebende versucht immer und ewig, den Geliebten zu entblößen. Der Liebende sehnt sich nach jeder nur erdenklichen Annäherung, auch wenn ihm das Erlebnis nichts als Qual bereitet.
Eines aber wollte Miss Emilia nicht mit Vetter Lyman teilen, und das war die Erinnerung an ihre 10-Tage-Ehe.
Miss Emilia war damals 19 Jahre alt, und ihr Vater war schon seit vielen Monaten tot.
Zu jener Zeit lebte in der Stadt ein Webstuhlmechaniker namens Marvin Macy. Er war der Bruder von Henry Macy. Doch wenn ihr beide kennengelernt hättet, wäret ihr nie auf den Gedanken gekommen, dass sie verwandt sind. Denn Marvin Macy war der stattlichste Mann in unserer Gegend.
Er war über 1,82 Meter groß, hatte harte Muskeln, träge graue Augen und lockiges Haar.
Aber er hatte einen üblen Charakter.
Sein Ruf war schlecht, wenn nicht schlechter als der von anderen jungen Männern im Distrikt.
Marvin Macy was an evil character. Marvin Macy was an evil character. For years, when he was a boy, he had carried about with him the dried and salted ear of a man he had killed in a razor fight. He had chopped off the tails of squirrels in the pine woods just to please his fancy. And in his left hip pocket he carried forbidden marijuana weed to tempt those who were discouraged and drawn towards death. Marvin Macy was an evil character. Marvin Macy was an evil character. Yet, in spite of his well-known reputation, he was the beloved of many females in this region. These gentle young girls he degraded and shamed. These gentle young girls he degraded and shamed. Marvin Macy was an evil character. Marvin Macy was an evil character.
Als Marvin Macy dann 22 war, erwählte er sich schließlich Miss Amelia.
Das einsame, schlachsige Mädchen mit dem Silberblick war die eine, die er begehrte.
Und er wollte sie nicht wegen ihres Geldes haben, sondern einzig und allein aus Liebe.
Und die Liebe machte Marvin Macy zu einem anderen Menschen.
2 Jahre lang liebte er Miss Amelia, ohne sich ihr zu erklären. Er stand in der Nähe ihrer Haustür, die Mütze in der Hand, die Augen demütig und schmachtend. Er besserte sich durch und durch, war gut zu seinem Bruder und zu seiner Stiefmutter, legte seinen Lohn beiseite und lernte Sparsamkeit. Außerdem begann er an Gott zu denken. Nachdem 2 Jahre verstrichen waren, ging er eines Abends zu Miss Amelia, brachte ihr einen Strauß Sumpfblumen, einen Sack Gekröse und einen silbernen Ring, und am gleichen Abend fragte er sie, ob sie ihn heiraten wolle.
Und Miss Amelia heiratete ihn.
Die Stadt war zufrieden, da die Leute sahen, was die Liebe aus Marvin Macy gemacht hatte, und weil sie hofften, dass die Ehe auch Miss Emilias Temperament etwas besänftigen werde.
Sie täuschten sich.
Die jungen Burschen, die am Abend durch die Fensterritzen spähten, erzählten nachher, dass sich Folgendes abgespielt habe. Braut und Bräutigam aßen ein großartiges Mahl. Die Braut nahm sich von jedem Gericht 2 Mal, aber der Bräutigam stocherte lustlos auf seinem Teller herum. Dann ging die junge Frau ihrer üblichen Beschäftigung nach, las die Zeitung, beendete ein Verzeichnis ihrer Vorräte im Laden und so weiter. Der Ehemann hing mit schlaffem, glückseligem, törichtem Ausdruck in der Nähe der Tür herum, ohne dass die junge Frau ihn beachtete. Um 11 nahm sie die Lampe und ging nach oben. Der Bräutigam folgte ihr auf den Fersen.
Soweit war alles ordentlich abgelaufen, aber was dann geschah, war schändlich.
Noch bevor eine halbe Stunde verstrichen war, kam Miss Amelia in Breeches und einer Khaki-Jacke die Treppe heruntergestampft. Ihr Gesicht war so dunkelrot, dass es fast schwarz wirkte. Sie schmetterte die Küchentür zu und versetzte ihr einen gehässigen Tritt. Dann nahm sie sich zusammen. Sie schürte das Feuer, las im Pharmakalender, trank Kaffee und rauchte ein paar Züge aus ihres Vaters Pfeife.
Ein junger Ehemann sitzt schön in der Patsche, wenn er seine geliebte Frau nicht zu sich ins Bett bringt und wenn es auch noch stadtbekannt wird.
Die 2. Nacht verlief ungefähr ebenso wie die vorausgegangene. Nur hatte Miss Amelia ihre Federmatratze nach unten geschafft und ihr Nachtlager neben dem Küchenherd aufgeschlagen. So ging es 3 Tage weiter. Am 4. Tag unternahm Marvin Macy etwas ungemein Einfältiges. Er ging nach Chihuahua und kehrte mit einem Rechtsanwalt zurück. In Miss Amelias Büro überschrieb er ihr seine gesamte irdische Habe, nämlich 40.000 Quadratmeter Waldbestand, den er sich von seinen Ersparnissen gekauft hatte. Dann nahm er sich eine 2 Liter Flasche Whisky und zog damit allein in den Sumpf hinaus, solange die Sonne noch schien. Abends kam er betrunken nach Hause, ging mit feuchten, weit aufgerissenen Augen auf Miss Amelia zu und versuchte ihr etwas mitzuteilen. Doch ehe er den Mund aufmachen konnte, hatte sie schon mit der Faust ausgeholt und ihm einen so derben Hieb ins Gesicht versetzt, dass er mit eingeschlagenem Vorderzahn gegen die Wand taumelte.
Das Ende der ganzen Angelegenheit kann nur in groben Umrissen angedeutet werden. Nach ihrem ersten Angriff schlug Miss Amelia zu, sobald er in ihre Reichweite kam und so oft er betrunken war. Schließlich warf sie ihn aus dem Haus.
Marvin Macy verließ die Stadt und keiner sah ihn gehen oder wusste auch nur, wohin er ging.
Zum Abschied schob er einen langen, wunderlichen Brief unter Miss Amelias Haustür. Es war ein leidenschaftlicher Liebesbrief. Doch enthielt er auch Drohungen, denn er schwor ihr, dass er es ihr noch in diesem Leben heimzahlen würde.
Seine Ehe hatte 10 Tage gewährt.
Der wahre Charakter von Marvin Macy zeigte sich, als er sich von seiner Liebe losgesagt hatte. Er wurde zum Verbrecher, dessen Bild in allen Zeitungen des Staates zu sehen war.
Er raubte 3 Tankstellen aus und machte mit einem Stutzen einen Überfall auf ein Warenhaus.
Dann wurde er erwischt, als er betrunken auf dem Boden einer Touristenhütte lag, neben sich seine Gitarre und im rechten Schuh $57.
Er wurde vor Gericht gestellt und zu einer langen Zuchthausstrafe in der Nähe von Atlanta verurteilt.
Das alles geschah vor langer Zeit. Die Stadt lachte noch lange über das groteske Ereignis.
Aber gerade am Eröffnungsabend des Cafés dachten mehrere Gäste an den unseligen Bräutigam, der viele Meilen entfernt in einem finsteren Zuchthaus saß.
Es war im August, an einem Samstagabend, 6 Jahre nach Vetter Lymans Ankunft. Der Himmel hatte den ganzen Tag wie ein glühendes Blech auf die Stadt niedergesenkt. Bereits am frühen Morgen hatte Miss Amelia einen Zettel an die Wand der Vorderveranda geheftet, auf dem zu lesen stand: Heute Brathuhn, 20 Cent. Im Café waren alle 8 Tische besetzt. Es war nicht viel los und trotz der Hitze waren die Gäste guter Laune. Plötzlich entstand Bewegung im Café und Miss Amelia blickte sich rasch um. Vetter Lyman war da. Der Bucklige stelzte ins Café, wie er es jeden Abend tat, und als er genau in der Mitte angelangt war, blieb er stehen und hielt mit listiger Miene Umschau. Jeder verrenkte sich den Hals nach ihm, und dann nahm das Stimmengewirr zu und die Korken knallten. Vetter Lyman schwatzte drauf los.
Ich habe heute am Rotten Lake geangelt und unterwegs bin ich auf etwas getreten, das mir zuerst wie ein umgefallener Baumstamm vorkam. Doch als ich drauf stand, spüre ich, wie sich etwas bewegt. Und da schaue ich richtig hin und sitze schon rittlings auf einem Alligator. Der war so lang wie von der Haustür bis zur Küche und so dick wie eine Sau.
Vetter Lyman hatte den ganzen Tag mit einer Sommererkältung im Bett gelegen und war erst am späten Nachmittag aufgestanden, um die Eismaschine zu drehen. Das wussten alle, und doch stand er da in der Mitte des Cafés und ließ solche Lügen und Prahlereien vom Stapel, dass einem der Kopf brummte. Miss Amelia sah ihm zu, die Hände in den Taschen und den Kopf auf die Seite gelegt. In ihren grauen, schielenden Augen lag ein weicher Ausdruck, und sie lächelte leise vor sich hin.
Es war ein richtiger Samstagabend.
Um 1 Uhr saß Henry Macy immer noch da, und das war ungewöhnlich, denn fast immer ging er bald nach Anbruch der Dunkelheit zu Bett. Endlich hob er den Kopf und sagte leise zu Miss Amelia:
Ich habe einen Brief von meinem Bruder bekommen.
Von mir aus.
Er ist auf Bewährung entlassen. Ja, er ist aus dem Zuchthaus raus.
Wer?
Fragte der Bucklige.
Marvin Macy ist ein... Der gehört für den Rest seines Lebens ins Zuchthaus.
Was hat er gemacht? Er hat 3 Tankstellen ausgeraubt.
Der Name Marvin Macy war dem Buckligen unbekannt, aber er plagte ihn ebenso wie jede Erwähnung von Geschehnissen, über die jedermann Bescheid wusste, nur er nicht.
Im Brief stand nicht sehr viel. Er hat nicht gesagt, wo er hin will.
Niemals wird er seinen Boxfuß auf meine Schwelle setzen,
sagte Miss Amelia, stieß ihren Stuhl zurück und begann, das Café zu schließen.
Später behauptete Merle Ryan immer, ja, er beschwor es sogar, dass er in jener Nacht eine Vision von allen zukünftigen Ereignissen gehabt habe.
Für Miss Amelia war der Herbst eine Zeit emsigen Schaffens. Sie freute sich schon sehr auf den ersten Frost, denn sie hatte drei mächtige Schweine eingehandelt und wollte sie zu Braten, Eingelegtem und Würsten verarbeiten.
Während dieser Woche hatte Miss Emilia eine Art an sich, die allen Leuten auffiel. Sie lachte häufig. Ein tiefes, volles Lachen war es. Und ihr Pfeifen klang melodisch, keck und herausfordernd. Immer musste sie sich ihre Kraft beweisen, hob schwere Gegenstände oder befühlte ihren harten Bizeps.
Eines Tages setzte sie sich an die Schreibmaschine und schrieb eine Geschichte, die von Ausländern, Falltüren und vielen Millionen Dollar handelte.
Vetter Lyman war immer in ihrer Nähe und trippelte hinter ihr drein. Wenn sie ihn sah, flog ein sanftes Leuchten über ihr Gesicht.
Endlich kam der erste Frost. Das größte Schwein wurde abgestochen und in einer Barbecue-Grube hinter dem Haus wurde ein niedriges Eichenholzfeuer angezündet.
Der Hinterhof hing voller Rauch und es roch nach warmem Schweineblut.
An jenem Tag hatte Miss Emilia etwas Besonderes in Chihor zu erledigen. Und nachdem sie sich überzeugt hatte, dass alles seinen Lauf nahm, kurbelte sie den Wagen an und war zur Abfahrt bereit. Sie bat Vetter Lyman, sie zu begleiten.
Ganze 7 Mal bat sie ihn.
Doch er hätte sich nur widerwillig von all dem Trubel getrennt und wollte lieber bleiben.
Bevor Miss Emilia aufbrach, nahm sie einen Stock und zog damit rund um die Barbecue-Grube eine tiefe Rinne, etwa 60 Zentimeter vom Rande entfernt, und verbot Vetter Lyman, die Linie zu überschreiten. Dass ein Lastwagen oder ein Auto auf dem Wege von Chihor zu einem anderen Ort durch die Stadt fährt, ist gar nicht so selten.
Manchmal, besonders seit der Arbeit an der Fox Falls Road, kommen noch Wagen mit Kettensträflingen durchs Städtchen.
Häufig verfahren sich Autofahrer und halten an, um sich zu erkundigen, wie sie wieder auf die richtige Straße gelangen können.
Daher war es nichts Ungewöhnliches, dass am späten Nachmittag ein Lastwagen an der Baumwollspinnerei vorbeikam und mitten auf der Straße in der Nähe von Miss Emilias Café hielt. Ein Mann sprang ab und der Lastwagen fuhr weiter. Der Mann blieb mitten auf der Straße stehen und blickte sich um.
Vetter Lyman war der Erste, der den Neuankömmling erblickte. Denn da er das Schalten der Gänge gehört hatte, wollte er nachsehen, was los war. Er steckte den Kopf um die Ecke der Veranda, ohne jedoch ganz hervorzukommen und sich den Blicken auszusetzen. Er und der Mann starrten einander an. Und es war nicht der Blick zweier Fremder, die sich zum ersten Mal begegnen und rasch abschätzen. Es war ein eigentümlicher Blick, den sie austauschten. Wie der Blick zweier Verbrecher, die sich gegenseitig erkennen. Danach zuckte der Mann im roten Hemd mit der linken Schulter und wandte sich ab. Das Gesicht des Buckligen war sehr blass, als er den Mann die Straße hinabgehen sah. Und nach ein paar Sekunden begann er ihm vorsichtig zu folgen, stets auf genügend Abstand bedacht.
Im Nu wusste die ganze Stadt, dass Marvin Macy wieder da war.
Zuerst ging er zur Baumwollspinnerei, stemmte die Arme faul auf den Fenstersims und schaute hinein. Wie alle Müßiggänger sah er anderen Leuten gern bei ihrer schweren Arbeit zu.
Dann ging er weiter bis zu dem Haus, in dem er seine Kindheit verbracht hatte, ließ Koffer und Gitarre auf der Veranda stehen. Dann ging er um den Mühlteich und betrachtete die Kirche, die drei Geschäfte und die übrige Stadt.
Der Bucklige tippelte in einiger Entfernung still hinter ihm her.
Nachdem Marvin Macy seinen Rundgang beendet hatte, blieb er vor Miss Amelias Haus stehen und las das Schild über der Veranda. Dann schlenderte er, ohne sich wegen seines Eindringens Sorgen zu machen, durch den Seitengang zum Hinterhof.
Bald waren auch noch andere Männer neben Marvin Macy auf Miss Amelias Hinterhof.
Henry Ford Crimp, Merle Ryan, Stumpy McPhail.
Und dazu eine Anzahl Kinder und weitere Erwachsene.
Miss Emilia kam erst nach Hause, als es beinahe dunkel war.
Sie kam langsam die Hoftreppe hinunter und die Menge im Hof wartete und verhielt sich sehr still.
Miss Emilia muss Marvin Macy und Vetter Lyman in ein und demselben Augenblick gesehen haben. Sie blickte von einem zum anderen, doch war es nicht der Taugenichts aus dem Zuchthaus, auf dem ihr Blick schließlich verblüfft und angewidert haften blieb. Wie alle anderen auch, starrte sie auf Vetter Lyman. und der bot, weiß Gott, einen merkwürdigen Anblick.
Der Bucklige stand hinter der Grube und sein bleiches Gesicht wurde vom sanften Licht des glühenden Eichenholzfeuers beschienen.
Vetter Leimen verstand sich auf ein sehr komisches Kunststück, das er immer vorführte, wenn er sich bei jemand einschmeicheln wollte.
Er brachte es mit nur ein wenig innerer Sammlung zustande, unglaublich rasch und mühelos mit seinen großen, blassen Ohren zu wackeln.
Er hatte seinen Trick stets angewandt, wenn er Miss Amelia etwas Besonderes abschmeicheln wollte, und sie fand ihn unwiderstehlich.
Auch jetzt, als er so dastand, wackelte er wie verrückt mit den Ohren. Doch diesmal blickte er dabei nicht Miss Amelia an. Er lächelte Marvin Macy zu.
»Was fehlt dem kleinen Krummbuckel?«
fragte Marvin Macy und zeigte verächtlich mit dem Daumen an der Schulter vorbei. Als Vetter Lyman begriff, dass sein Kunststück diesmal keinen Beifall fand, versuchte er es mit anderen Mitteln.
Er zuckte mit den Lidern so, dass sie wie kleine gefangene Falter in den Augenhöhlen flatterten.
Er scharrte mit den Füßen hin und her.
Er wedelte mit den Händen.
Und schließlich begann er, einen kleinen Foxtrott zu tanzen.
Im letzten düsteren Licht des Winterabends glich er der Ausgeburt eines Sumpfkobolds.
»Der Knirps leidet wohl an Anfällen«,
fragte Marvin Macy. Und als niemand antwortete, ging er zu ihm und versetzte ihm einen Schlag an den Kopf.
Der Bucklige taumelte und fiel um. Er blieb auf der Stelle sitzen, auf die er gefallen war, und blickte noch immer Marvin Macy an. Mühsam brachten seine Ohren ein letztes klägliches Wackeln zustande.
Jetzt wandten sich alle Augen zu Miss Amelia. In all den Jahren hatte keiner dem Buckligen auch nur ein Härchen zu krümmen gewagt, obwohl es manchen gelüstet hatte. Vetter Leimen war ein großer Unheilstifter. Er genoss jede Art von Krawall. Und es war das reinste Wunder, wie er die Leute, ohne selbst ein Wort zu sagen, gegeneinander aufhetzen konnte. Wenn aber jemand den Buckligen ärgerlich angefahren hatte, hatte Miss Emilia einem so unvorsichtigen armen Tropf sofort den Kredit gekündigt und auch sonst Mittel und Wege gefunden, um ihm noch lange hinterher das Leben sauer zu machen.
Und deshalb wäre niemand überrascht gewesen, wenn sie Marvin Macy jetzt mit dem Beil, das auf der Hofveranda lag, den Schädel eingeschlagen hätte.
Doch sie tat nichts dergleichen.
»Schreib's dir hinter die Ohren, Krummbuckel«,
rief Marvin Macy und klappte das Stellmesser zu, das er vorhin gewetzt hatte, blickte sich furchtlos um und steuerte selbstgefällig vom Hof herunter. Die Glut in der Grube zerfiel zu grauer, federiger Asche, und nun war es ganz finster.
Der Stadt kam es so vor, als sei Marvin Macy gefährlicher denn je. Sicher hatte er im Zuchthaus von Atlanta allerhand Zauberkünste erlernt. Wie ließe sich sonst sein Einfluss auf Vetter Lyman erklären?
Seit der Bucklige zum ersten Mal Marvin Macy erblickt hatte, war er von einem unnatürlichen Geist besessen. Jede Minute des Tages wollte er hinter dem Galgenvogel dreinlaufen und steckte voller dummer Einfälle, um dessen Aufmerksamkeit auf sich zu lenken.
Doch Marvin Macy behandelte ihn gemein, oder er beachtete ihn überhaupt nicht.
Manchmal ließ der Bucklige den Mut sinken, kauerte sich über das Geländer der Vorderveranda und gab sich, wie ein kranker Vogel auf einem Telefondraht, in aller Öffentlichkeit seinem Kummer hin.
»Was ist denn nur los?«,
fragte Miss Emilia dann.
»Ach, Marvin Macy, er ist in Atlanta gewesen.«
»Nach Atlanta fahren? Das ist doch kein Verdienst.«
»Er ist im Zuchthaus gewesen.«
»Im Zuchthaus, Vetter Leimen. Ist doch kein Ausflug, auf den man stolz sein könnte.«
Während jener Wochen wurde Miss Amelia von jedermann genau beobachtet.
Aus einem unbekannten Grund trug sie am Tage nach Marvin Macys Ankunft keinen Overall mehr und trug nun immer ihr rotes Kleid, das sie früher für Sonntage, Beerdigungen und Gerichtsverhandlungen aufgespart hatte.
Das Café wurde wie üblich jeden Abend geöffnet. Und seltsam genug, als Marvin Macy mit seinem wiegenden Gang hereinkam, da wies sie ihm nicht die Tür.
Sie gab ihm seinen Whisky sogar umsonst und lächelte ihn wild und verzerrt an.
Gleichzeitig stellte sie ihm aber draußen im Sumpf eine furchtbare Falle, in der er bestimmt umgekommen wäre, wenn er sich hätte erwischen lassen.
Durch Vetter Lyman lud sie ihn zum Sonntagessen ein, und als er nachher die Treppe hinunterging, versuchte sie, ihm ein Bein zu stellen.
Fast jeden Tag um die Mittagszeit tauchte Marvin Macy mit Vetter Lyman im Café auf und aß an ihrem Tisch. Miss Amelia öffnete ein Glas mit eingemachten Birnen, und der Tisch war reich gedeckt mit Schinken oder Hühnerfleisch, mit großen Schüsseln voll Maisgrütze und mit Wintererbsen. Allerdings versuchte sie bei einer dieser Gelegenheiten, Marvin Macy zu vergiften. Doch infolge eines Versehens wurde der Teller verwechselt und sie selbst bekam das vergiftete Gericht, Sie erkannte das sofort an dem leicht bitteren Geschmack und daher aß sie an jenem Tage nichts zu Mittag.
Sie schaukelte nur mit ihrem Stuhl hin und her, befühlte ihre Muskeln und beobachtete Marvin Macy.
Winter hielt Einzug in der Stadt.
In den dunklen, stillen Winternächten bildete das Café den warmen Mittelpunkt der Stadt. Und seine Lampen strahlten so hell, dass man sie einen halben Kilometer weit sehen konnte.
Der große eiserne Ofen im Hintergrund des Cafés heulte und prasselte und glühte.
Es war dann noch ein tieferer Grund, weshalb das Café der Stadt so viel bedeutete. Und dieser tiefere Grund hat mit einem gewissen Stolz zu tun, der hierzulande bisher unbekannt war. Um diesen Stolz zu begreifen, muss man sich vor Augen halten, wie wenig das menschliche Leben gilt.
The cheapness of human life must be kept in mind. The cheapness of human life must be kept in mind. There were always plenty of people clustered round the mill, but it was seldom that every family had enough meal. Garments and fat, back to go the rounds. The cheapness of human life must be kept in mind. Life could become one long dim scramble just to get the things needed to keep alive. And the confusing point is this: all useful things have a price and are bought only with money, as that's the way the world is run. But no value has been put on human life. It is given to us free and taken without being paid for. What is it worth? If you look around, at times the value may seem to be little or nothing at all. The cheapness of human life must be kept in mind. The cheapness of human life must be kept in mind.
Der Stolz, der mit dem Kaffee in diese Stadt gekommen war, betraf fast jeden, sogar die Kinder. Denn um im Kaffee sitzen zu dürfen, brauchte man nicht eine ganze Mahlzeit zu bestellen oder den teuren Branntwein zu zahlen. Es gab kalte Getränke in Flaschen, die bloß 5 Cent kosteten. Wie Kinder gern anderswo schlafen als daheim, so essen sie auch gern mal an eines Nachbarntisch. Und bei solchen Gelegenheiten benehmen sie sich gesittet und sind sehr stolz.
So waren auch die Leute aus der Stadt stolz, wenn sie an einem Tisch im Café saßen.
Dort im Café konnten sie wenigstens für ein paar Stunden die tiefe, bittere Erkenntnis vergessen, dass der Mensch in dieser Welt nicht viel wert ist. Marvin Macy erschien jeden Abend im Café und ließ sich am schönsten und größten Tisch nieder, der in der Mitte stand. Vetter Lyman brachte ihm Whisky, für den er keinen Cent bezahlte. Er schob den Buckligen beiseite, als wäre der nur eine Stechmücke, und bewies ihm nicht nur keine Dankbarkeit für die Vergünstigungen, sondern wenn ihm der Bucklige in die Quere geriet, dann hieb er ihm mit dem Handrücken eins über.
Stell dich fort, Kornbuckel, sonst reiß ich dir sämtliche Haare aus.
Wenn so etwas geschah, kam Miss Amelia hinter der Theke hervor und ging mit geballten Fäusten sehr langsam auf Marvin Macy los, während ihr das seltsame rote Kleid ungeschickt um die knochigen Knie baumelte. Marvin Macy ballte ebenfalls die Fäuste und beide umkreisten sich langsam und vielsagend. Doch obwohl jeder atemlos aufpasste, geschah weiter nichts.
Die Zeit für einen Zweikampf war noch nicht reif.
Es hat seinen besonderen Grund, dass die Leute sich an diesen Winter erinnern und immer noch von ihm reden. Etwas Wunderbares geschah. Am 2. Januar wachten die Menschen auf und fanden die ganze Welt um sich herum verändert. In der Nacht hatte es nämlich geschneit.
Marvin Macy nahm den Schneefall für sich in Anspruch. Er sagte, dass er mit dem Schnee vertraut sei und dass er ihn schon in Atlanta gesehen habe. Nach der Art, wie er dann durch die Stadt stolzierte, konnte man meinen, ihm gehöre jede einzelne Flocke.
Vetter Lyman folgte Marvin Macy den ganzen Tag und unterstützte noch dessen Besitzanspruch auf den Schnee. Er staunte, dass der Schnee nicht ebenso wie der Regen niederfiel, und starrte in den träumerischen, sanften Flockentanz hinauf, bis ihm schwindelig wurde und er torkelte.
Miss Emilia hatte nicht im Sinn, ein Abendessen auftragen zu lassen. Doch als sie um 6 Uhr Schritte auf der Treppe hörte, öffnete sie vorsichtig die Haustür. Es war Henry Ford Crimp, und wenn sie auch nichts zu essen für ihn hatte, so ließ sie ihn doch am Tisch Platz nehmen und stellte etwas zu trinken vor ihn hin.
Auch andere Leute kamen noch.
Vetter Lyman kam erst nach Anbruch der Dunkelheit, und mit ihm kam Marvin Macy, der seinen Blechkoffer und seine Gitarre trug.
»Willst du auf Reisen gehen?«,
fragte Miss Emilia rasch. Marvin Macy wärmte sich am Ofen. Er ließ sich nicht herab, ihr zu antworten.
Der Bucklige blickte Miss Emilia an, die hinter der Theke stand. In seinen Zügen war nichts Flehendes mehr. Er schien ganz selbstsicher zu sein. Er hatte die Hände im Rücken verschränkt, blickte zuversichtlich drein und sagte,
»Marvin Macy bleibt ein Weilchen bei uns zu Besuch.«
Und so drängte sich Marvin Macy in Miss Emilias Wohnung hinein.
Zuerst schlief Vetter Lyman, der Marvin Macy sein eigenes Zimmer abgetreten hatte, auf dem Sofa im Wohnzimmer. Doch der Schneefall hatte ihm geschadet. Er bekam eine Erkältung, aus der eine Mandelentzündung wurde, sodass Miss Emilia ihm ihr Bett überließ.
Für sie war aber das Sofa im Wohnzimmer viel zu kurz. Ihre Füße hingen unten heraus und oft fiel sie auf den Fußboden.
Vielleicht war es der Schlafmangel, der ihr den Verstand umnebelte. Alles, was sie gegen Marvin Macy unternahm, schlug auf sie selbst zurück. Sie verstrickte sich in ihren eigenen Schlingen und sah sich oft in einer üblen Lage.
Doch verbot sie ihm ihr Haus noch immer nicht, denn sie befürchtete, dann ganz allein zurückzubleiben.
Der Schnee blieb nicht liegen. Die Sonne kam hervor und innerhalb von 2 Tagen sah die Stadt genau wie früher aus.
Miss Emilia öffnete ihr Haus erst wieder, nachdem auch die letzte Schneeflocke geschmolzen war. Dann veranstaltete sie ein groß Reinemachen und lüftete alles an der Sonne.
Was sie aber noch davor und zuallererst tat, als sie wieder in den Hof hinausging, an den stärksten Ast des Chinabeerbaums knüpfte sie ein dickes Seil und an dessen Ende befestigte sie einen prall mit Sand gefüllten Jute-Sack.
Es war der Punching Ball, den sie zum Trainieren für sich gemacht hatte.
Von dem Tage an boxte sie jeden Morgen draußen auf dem Hof.
Sie war bereits ein geübter Boxer, ein bisschen fußschwer allerdings. Doch da sie alle möglichen gemeinen Griffe und Kniffe kannte, glich sich das aus.
Miss Emilia war, wie schon erwähnt, 1,85 Meter groß.
Marvin Macy war nur 2 Zentimeter kleiner.
Im Gewicht waren sie einander ungefähr gleich. Jeder wog nicht ganz 80 Kilogramm.
Marvin Macy war ihr mit seinen geschmeidigen Bewegungen und dem derben Brustkorb überlegen. Ja, äußerlich betrachtet, sprach eigentlich alles zu seinen Gunsten.
Und doch wettete fast jeder in der Stadt auf Miss Emilia.
Während dieser Wochen stelzte der Bucklige mit selbstgefälligem Ausdruck in seinem verschrobenen kleinen Gesicht umher.
Auf mancherlei kaum wahrnehmbare und abgefeimte Art schürte er die Erbitterung zwischen den beiden.
Dauernd zupfte er Marvin Macy an den Hosenbeinen, um sich bemerkbar zu machen.
Manchmal lief er auch Miss Emilia nach.
Doch jetzt nur, um ihren linkischen, langbeinigen Gang nachzuahmen. Er schielte und äffte all ihre Gesten so übertrieben nach, dass man glauben musste, sie sei eine Missgeburt.
Es lag etwas so Abstoßendes in seinem Verhalten, dass selbst die dümmsten Gäste im Café, wie etwa Merle Ryan, nicht über ihn lachten.
Nur Marvin Macy zog seinen linken Mundwinkel in die Höhe und grinste.
So oft dergleichen geschah, wurde Miss Emilia zwischen zwei Gefühlen hin und her gerissen. Dem Buckligen warf sie einen verzweifelten, bekümmert vorwurfsvollen Blick zu. Und dann starrte sie Marvin Macy mit zusammengebissenen Zähnen an.
Der Zweikampf fand am Erdhörnchentag statt, der auf den 2. Februar fällt.
Früh am Morgen ging Miss Emilia nach draußen und schnitt den Übungsball ab.
Marvin Macy saß auf der Hoftreppe, eine Blechbüchse mit Schweinefett zwischen den Knien, und fettete sich sorgfältig Arme und Beine ein.
Ein Habicht mit blutroter Brust überflog die Stadt und kreiste zweimal über Miss Emilias Anwesen.
Da Marvin Macy und Miss Amelia sich beide ausruhten, um Kräfte zu sammeln und Vetter Lyman sich selbst überlassen war, kam es ihm in den Sinn, dass er eigentlich die Vorderveranda anstreichen könnte. Bald hatte er den halben Verandafußboden mit einem fröhlichen Grasgrün bemalt. Bezeichnenderweise strich er den Fußboden nicht fertig, sondern ging bald zur Wand über, die er so hoch hinauf bemalte, wie er erreichen konnte. Und dann stellte er sich auf eine Kiste, um noch 30 Zentimeter höher zu gelangen. Als er die Farbe verbraucht hatte, erstrahlte die rechte Seite des Fußbodens in grellem Grün, und von der Front hatte er ein unregelmäßiges Teilstück angestrichen. Und damit gab er sich zufrieden.
Sieben ist eine beliebte Zahl, und vor allem war die Sieben Miss Emilias Lieblingszahl.
Es ist eine Zahl der verschiedensten Möglichkeiten, und wer Geheimnisse und Zaubersprüche liebt, hält große Stücke auf die Sieben.
Der Zweikampf würde also um 7 Uhr stattfinden.
Irgendwie muss es doch vorher abgemacht worden sein. Denn genau beim 7. Glockenschlag zeigte sich Miss Emilia oben am Treppenabsatz. Im gleichen Augenblick erschien Marvin Macy draußen vor dem Café. Und die Menge machte ihm schweigend Platz. Ohne Eile gingen sie aufeinander zu. Die Fäuste schon geballt und die Augen wie die Augen von Träumenden.
Miss Emilia hatte ihr rotes Kleid gegen den alten Overall getauscht und die Hosenbeine bis zu den Knien aufgerollt. Sie war barfuß und um das rechte Handgelenk trug sie einen eisernen Schutzreif.
Auch Marvin Macy hatte die Hosenbeine aufgekrempelt. Er war bis zum Gürtel nackt und dick eingefettet. Er trug die schweren Schuhe, die ihm das Zuchthaus bei seiner Entlassung geschenkt hatte.
Kein Startzeichen ertönte und doch schlugen beide gleichzeitig zu. Jeder Hieb hatte das Kinn des anderen getroffen, sodass die Köpfe zurückprallten und beide etwas benommen waren. Nach dem ersten Schlag tänzelten sie ein paar Sekunden lang auf dem leeren Fußboden umeinander herum, probierten verschiedene Stellungen aus und boxten ins Leere. Dann sprangen sie plötzlich wie Wildkatzen los. Einmal wurde Miss Emilia nach hinten geschleudert, sodass sie schwankte und beinahe hinfiel. Und ein andermal erwischte Macy ein Hieb auf die Schulter, dass er sich wie ein Kreisel um sich selbst drehte. Es dauerte vielleicht eine halbe Stunde, bevor der Kampf eine andere Form annahm.
Plötzlich gelang es Marvin Macy, Miss Emilias linken Arm zu packen und hinter ihrem Rücken zu verrenken. Sie wehrte sich und konnte Marvin Macy umklammern. Damit hatte der eigentliche Kampf begonnen.
Marvin Macy war fettig und schlüpfrig, er bot kaum einen Halt. Aber Miss Emilia war die Stärkere. Ganz allmählich bog sie ihn hinten über und zwang ihn Zoll für Zoll auf den Boden.
Es war ein schauriger Anblick und im ganzen Café war kein anderer laut zu hören als ihr tiefes, heiseres Keuchen.
Endlich hatte sie ihn unten und setzte sich auf ihn. Ihre großen, starken Hände legten sich um seine Kehle.
Doch im gleichen Augenblick, gerade als der Sieg errungen war, ertönte im Café ein Schrei, der jedermann einen eisigen Schauer über den Rücken jagte.
Was eigentlich geschah, ist bis auf den heutigen Tag ein Rätsel geblieben.
Die Theke, auf der Vetter Lyman gestanden hatte, war mindestens 3 Meter von der Mitte des Cafés und von den Kämpfenden entfernt.
Im Augenblick jedenfalls, als Miss Amelia ihre Finger um Marvin Macys Kehle legte, sprang der Bucklige los und segelte wie auf Habichtsflügeln durch die Luft. Er landete auf Miss Amelias breitem starken Rücken und verkrallte sich mit seinen kleinen Klauen in ihrem Hals.
Miss Emilia war besiegt, ehe die Zuschauer zur Besinnung kamen. Wegen des Buckligen gewann Marvin Macy den Zweikampf und Miss Emilia lag bewegungslos auf dem Boden. Marvin Macy und der Bucklige müssen die Stadt etwa eine Stunde vor Tagesanbruch verlassen haben.
Bevor sie gingen, taten sie noch Folgendes. Sie zerschlugen das Pianola. Sie schnitzten unanständige Wörter in die Kaffeetische. Sie gossen ungefähr 5 Liter Sirup über den Küchenfußboden und zerbrachen die Gläser mit dem eingemachten Kompott. Dann gingen sie in den Sumpf hinaus und zertrümmerten in der Brennerei jedes einzelne Stück und steckten den Schuppen in Brand. Sie kochten Miss Amelias Lieblingsgericht, Maisgrütze mit Wurst, mischten so viel Gift hinein, dass es genügt hätte, den ganzen Distrikt umzubringen, und stellten die Schüssel verlockend auf die Theke.
Sie begingen alle Vandalenstreiche, die sie sich nur ausdenken konnten, ohne jedoch ins Büro einzubrechen, in dem Miss Amelia die Nacht verbrachte.
Dann zogen sie zusammen los, die beiden.
Und so kam es, dass Miss Amelia allein zurückblieb.
Die Leute in der Stadt hätten ihr geholfen, hätten sie nur gewusst, wie. Denn die Einwohner dieser Stadt können auch hilfsbereit sein, wenn sich eine Gelegenheit bietet. Mehrere neugierige Hausfrauen fanden sich am anderen Morgen mit Besen ein und erboten sich, das Zerstörte zu beseitigen. Doch Miss Amelia blickte sie nur aus traurig schielenden Augen an und schüttelte den Kopf.
3 Jahre lang sah sie jeden Abend stumm und starr allein auf der Vordertreppe, blickte die Straße entlang und wartete. Doch der Bucklige kehrte nicht zurück. Gerüchte tauchten auf, dass Marvin Macy ihn dazu benütze, in Fenster einzusteigen und für ihn zu stehlen. Und andere Gerüchte wollen wissen, dass er ihn an einen Rummelplatz verkauft hat. Doch beide Behauptungen kamen von Merle Ryan. Die Wahrheit über ihn konnte man nie erfahren. Im 4. Jahr bestellte Miss Amelia einen Zimmermann aus Chihon und ließ an ihrem Haus die Läden vernageln. Und seither ist sie in der abgedunkelten Wohnung geblieben.
Ja, die Stadt ist trübselig.
An den Augustnachmittagen liegt die Straße verlassen da, weiß vor Staub. Und der Himmel darüber ist so grell wie Glas.
Nichts regt sich. Keine Kinderstimme ist zu hören. Nur das Summen der Baumwollspinnerei.
Die Pfirsichbäume scheinen sich jeden Sommer stärker zu krümmen.
Miss Amelias Haus neigt sich so weit nach rechts, dass es nur eine Frage der Zeit ist, bis es vollständig zusammenstürzt.
Man kann in der Stadt keinen guten Whisky mehr bekommen. Bis zur nächsten Brennerei sind es 8 Meilen.
In der Stadt kann man rein gar nichts unternehmen.
Die Seele verkümmert vor Langeweile.
Man kann ebenso gut zur Fox Falls Road laufen und den Kettensträflingen zuhören.
Forks Falls Highway is 3 miles from the town, and it is here the chain gang has been working. The road is of macadam, and the county decided to patch up the rough places and widen it at a certain dangerous place. The gang is made up of 12 men, all wearing black and white striped prison suits, and chained at the ankles. There is a guard with a gun, his eyes drawn to red slits by the glare. The gang works all the day long, arriving huddled in the prison cart soon after daybreak, and being driven off again, gray August twilight. All day, there is the sound of picks striking into the clay earth, hard sunlight, the smell of sweat. And every day, there is music. The voices are dark in the golden glare. The music is intricately blended, both somber and joyful. The music will swell until at last it seems that the sound has not come from the 12 men of the gang, but from the earth itself or the wide sky. And what kind of gang is that that can make such music?
Die Ballade vom traurigen Café von Carson McCullers aus dem Amerikanischen von Elisabeth Schnack. Hörspielbearbeitung Simona Rieser. Komposition und Gitarre Philipp Schaufelberger. Gesang Stephen Thomas. Es sprachen Erzählerin Katja Reinke. Die beiden Erzähler Martin Engler und Till Kretschmar. Miss Amelia Pia Podgornik. Buckliger Jens Bonsack. In weiteren Rollen Joachim Hall, Martin Leutgeb und Michael Stiller. Technische Realisation Beate Böhler und Renate Tiffert. Regieassistenz Henrike Fuder. Regie Simona Rieser. Produktion Saarländischer Rundfunk 2007.